Nun lob mein Seel den Herrn. Gesangbuch Nummer 289. Das ist das Wochenlied, das wir in dieser Folge des Wochenlieder-Podcasts besprechen wollen. Den Text hat Johann Gramann geschrieben um 1530, die Strophe 5. Da ist im Gesangbuch notiert Königsberg 1549. Zur Melodie lese ich Weiß mir ein Blümlein blaue, geistlich Hans Kugelmann um 1530, aber auch dann 1540 offenbar veröffentlicht. Und es ist das Wochenlied für den 12. Sonntag nach Trinitatis, neben dem anderen Lied Wir haben Gottes Spuren festgestellt.
Und damit herzlich willkommen zu unserem Wochenlieder-Podcast. Wir reisen heute wieder durch die Jahrhunderte bis ins 16. Jahrhundert und früher. Es schwingen und klingen an den Mikrofonen.
Katrin Mette, Pfarrerin aus Sachsen, und
Martina Hergt. Ich habe gesagt, schwingen und klingen, Katrin, weil unser Lied so schön tanzt.
Nun lob mein Seel den Herrn, was in mir ist, den Namen sein. Sein Wohltat tut er ehren, vergiss es nicht, o Herze mein, hat dir dein Sünd vergeben, heilt deine Schwachheit groß, errett dein armes Leben, nimmt dich in seinen Schoß, mit reichem Trost beschützt. Zorn lässt er wohl fahren, straft nicht nach unserer Schuld. Die Gnad tut er nicht sparen, den Schwachen ist er hold. Sein Müt ist hoch erhaben, um denen, die fürchten ihn. So das arme Mächte, er weiß, wir sind nur Staub. Ein bald verwelkt Geschlechte, ein Blum und fallend Laub. Der Wind nur drüber wehend, so ist sie nimmer da. Also der vergeht, sein End, das ist ihm nah. Die Gottesgnad alleine steht fest und bleibt in Ewigkeit bei seiner lieben Gemeine, die steht zu seinem Dienst bereit, die sein und dient zugleich dem großen Herrn. dass wir ihm fest vertrauen, uns gründen ganz auf ihn, von Herzen auf ihn bauen, dass unser Mut und Sehen ihm alle Zeit anhangen, drauf singen wir zu.
Bei dem Lied fällt mir als erstes auf, dass die Strophen sehr lang sind. Vielleicht ist das sogar das Wochenlied mit den längsten Strophen. Ich weiß es nicht genau. Wachet auf hat auch sehr lange Strophen. Also so in der Preiskategorie bewegt sich dieses Lied ja auch. Und dann geht es mir so, meine Gefühle schlagen bei dem Lied weder in die eine noch die andere Richtung aus. Ich bin weder euphorisch noch verdrehe ich die Augen. Ich finde, es ist ein ganz normales Lied. Es ist ein ganz normales Kirchenlied. Und das ist lustig, weil dieses Lied, wie ich bei der Recherche herausgefunden habe, in der Kirchengeschichte phasenweise regelrecht gefeiert wurde. Man hat es einen Höhepunkt des deutschen Psalmliedes genannt und seinen Texter als preußischen Orpheus bezeichnet. Es wurde in geschichtsträchtigen Stunden gesungen und der Pfarrer, Dichter und Begründer des ersten deutschen Tierschutzvereins Albert Knapp starb angeblich mit diesem Lied auf den Lippen. Wie positionierst du dich, Martina? Bist du gleichgültig, freundlich oder sogar euphorisch wie Albert Knapp, wenn du an dieses Lied denkst?
Also Albert Knapp kannte ich noch gar nicht. Und ich mag erstmal Lieder, die in einem ungeraden Takt sind. Wir haben so viele Lieder, die so marschieren, weißt du, und laufen. Und das ist bei diesem Lied ja nicht der Fall. Deshalb hat das Lied erstmal einen guten Türöffner in meinem Herzen. Das ist so eine schöne Melodie aus dem 16. Jahrhundert. Mir ist das Lied natürlich oder der Text sehr vertraut, weil ich liebe natürlich einige der Bachschen Durchkomponierungen, teilweise mit ein bisschen anderer Melodiegebung. Er schuf ja neben mehreren Choralharmonisierungen die wunderbare doppelchörige Motette Singe dem Herrn ein neues Lied, Bachwerksverzeichnis 225. Und da wird mit Chor 1 und 2 dieses Lied im Chor 2 gegenüber dem Chor 1 mit einem anderen Text, Gott nimmt dich ferne unser an, in Beziehung gesetzt. Und das ist einfach wunderschön komponiert. Also wer eine Bach-Motette jemals gesungen hat, der wird wissen, wovon ich rede.
Thank you.
Nach den kleinen Bach-Anklängen jetzt zu der Melodie, die hier in unserem Gesangbuch notiert ist, fangen wir heute mal mit dem Lieddichter und der Melodieentstehung an. Katrin, was steht nochmal als Melodiequelle unter dem Lied?
Ja, da steht viel. Also es steht M-Doppelpunkt, das ist also für Melodie, und dann steht 15. Jahrhundert. Dann ein Liedtitel, Weiß mir ein Blümlein blaue, Semikolon, geistlich Hans Kugelmann, um 1530, und dann steht noch 1540 da.
Grundsätzlich ist erstmal richtig, dass Hans Kugelmann mit dieser Melodie zu tun hat, aber vielleicht begann auch alles schon viel früher. Die Melodie mit dem Psalmtext ist erstmals 1540 erschienen, und zwar in Hans Kugelmanns Ausgabe.
Ich sag mal den Namen. Die hieß Concentus Novi Trium Vocum.
Erschien in Augsburg, und dort ist diese Melodie dem Psalmtext unterlegt, und deshalb gilt Kugelmann als Schöpfer. Aber wahrscheinlich ist auch, er hat auf eine ältere Melodiefassung aufgebaut, und es ist auch mit hoher Wahrscheinlichkeit so gewesen, dass diese volkstümliche Melodie, die hier mit Weiß mir ein Blümlein blaue, die ähnlich ist unserer Melodie, erst später, 1893, mit einem Text, einem Volksliedtext verbunden wurde von dem Franz Magnus Böhme, 1893 erschien. Und der wiederum, du weißt, Singebewegung, Wiederentdeckung von vergessenem Volkslied, der hatte diese Melodie mit dem Text in Verbindung gebracht. Es ist also wirklich sehr verworren, aber ich würde gerne drei Sachen zu Hans Kugelmann sagen, weil an dem können wir uns festhalten. Was wissen wir über Hans Kugelmann? Wahrscheinlich um 1495 in Augsburg geboren. Er und seine vier Brüder übrigens dienten alle gemeinsam in der Kapelle des Herzog Albrecht in Königsberg und spielten dort, machten dort Musik. 1523 trat er in den Dienst im Hause Fugger in Augsburg, und ab 1524 war er Trompeter und Hofkomponist bei Markgrafen Albrecht in Königsberg. Er erhielt sehr viel Wertschätzung von seinem Dienstherrn, das kann man nachlesen, weil seine Besoldung stieg in den Jahren, und er bekam sogar 1541 ein kleines Haus vom Herzog geschenkt.
Du bekommst bestimmt auch nochmal ein kleines Haus geschenkt.
Parallel zu seiner Tätigkeit bei Hofe war er von 1534 an bis zu seinem Tod Kapellmeister der Kantorei in Königsberg, und er verstarb in Königsberg 1542. 1540, wie schon erwähnt, gab er unser Lied heraus in einem Choralwerk, und ich sag gleich was zu dieser Melodie. Wie fühlt sich die an? Sie ist in einem leuchtenden Dur geschrieben. Das ist so eine ungetrübte, heitere, fröhliche Einleitung, tanzt und schwingt, ich hatte ja schon gesagt, eigentlich in einem Sechsvierteltakt, obwohl ich das jetzt hier in der Gesangbuchausgabe nicht notiert bekomme. Man hat früher oft, oder man hat in der Zeit, als das evangelische Gesangbuch gesetzt wurde, darauf verzichtet, da Taktangaben zu machen, weil die sind eigentlich erst viel später in der Musikgeschichte notiert worden. Im 17., 18. Jahrhundert, früher gab es die noch gar nicht, diese Notation, um diese ursprünglichen, freudigen, tanzenden, auch Renaissance-Melodien, manchmal ein bisschen vielschichtigen Klang- und Ausdrucksweisen zu bewahren und denen nicht so eine moderne Metrikkette aufzuzwingen. Die Melodie ist lang, und sie beginnt mit einem Teil A, und dieser Teil A und Teil B, das ist so diese Melodiebögen, Teil A und B, die wiederholen sich. Das haben wir ganz oft bei Liedern, dass es mit einem Anfang beginnt und dann gibt es eine Wiederholung und dann kommt erst was Neues. Ich nenne mal diesen Teil erste und zweite Melodiezeile. Und dann kommt natürlich die Wiederholung. Und dann kommt was Neues nach dem Doppelpunkt. Und zwar geht die Melodie abwärts bei hat dir dein Sünd vergeben und heilt dein Schwachheit groß. Wir wandern ganz runter bis zum tiefsten Ton. Das passt doch gut, wenn wir von Sünd und Schwachheit singen oder in Strophe 2 von Zorn und Schuld oder in Strophe 3 von Arm, Gemächte und Staub, dass es nach unten geht. Dann erhebt sich unsere Melodie wieder, auch das synchron mit dem Textinhalt. Nächster Melodiebogen bringt wieder was Neues. Erste Strophe, mit reichem Trost beschüttet geht's nach oben. Zweite Strophe, sein Güt ist hoch erhaben. In der dritten Strophe, dem großen Herrn zu ehren. Bei diesen Textstellen wandern wir nach oben und dann kommen wieder noch weitere Melodieteile, Melodieteile, Melodieteile. Jeder Melodieteil ist anders. Es sind insgesamt so 12 Abschnitte und wie ein Lindwurm hat man das Gefühl, hört das gar nicht auf. Oder vielleicht noch ein anderes Bild, wie so ein Zug, so ein Güterzug mit Waggons. Das sind viele, viele Waggons. Jeder Waggon trägt eine andere Ladung. Fließt das an uns vorbei? Und wir haben, glaube ich, ein bisschen Sorge, wenn der Zug an uns vorbeigerauscht ist, noch zu wissen, was war denn eigentlich im dritten oder im vierten Waggon drinne. So geht es, glaube ich, denen, die diese Melodie das erste Mal singen. Sie ist einfach sehr lang, sehr vielschichtig, sehr komplex. Aber sie ist schön und, wie wir schon gemerkt haben, sehr passend zu dem Textinhalt, abwechslungsreich und sie hat wirklich eine fröhliche Atmosphäre, die mitschwingt. Das passt doch zu dem 103. Psalm hervorragend. Dabei ist das Zaubermaterial, aus dem diese Melodie komponiert ist, gar nicht so facettenreich. Es sind nämlich nur 8 Töne, also gerade mal die Töne einer Oktave. Der Mittelpunkt ist der Grundton G, da geht es mal eine Quarte runter oder eine Quinte nach oben. Da gibt es Lieder, die brauchen viel, viel mehr Zauber und Material als dieses Lied. Ist doch interessant, wie viele schöne Variationen man mit 8 Tönen herbeizaubern kann.
Ich habe noch nie gehört, dass jemand die Melodie mit einem Lindwurm oder einem Güterzug verglichen hat. Du bist heute wieder in Topform, Martina. Johann Gramann, der Texter, ist am 5. Juli 1487 in Neustadt an der Aisch geboren. Das Kind einer Handwerksfamilie, aber er hat studiert an der Universität Leipzig und später dann auch in Wittenberg, unter anderem bei Philipp Melanchthon und Martin Luther. Das war aber erst nach seiner Bekehrung zum reformatorischen Glauben. Wie es dazu kam, erzähle ich gleich. Zunächst hat er eine universitäre Karriere hingelegt, die darin mündete, dass er 1516 Lehrer und 1520 Rektor der Thomasschule zu Leipzig wurde. Ja, und dann passierte etwas Witziges. In Leipzig fand ja im Jahr 1519 die sogenannte Leipziger Disputation statt. Das berühmte akademische Streitgespräch zwischen Johannes Eck als Herausforderer und den Wittenberger Theologieprofessoren Andreas Bodenstein, genannt Karlstadt, und Martin Luther als Verteidigern. Und Gramann, der eine schöne Handschrift hatte, übernahm es, Ex-Reden schriftlich festzuhalten, also die Reden des Herausforderers. Und obwohl er diese Reden von Johann Eck dokumentiert hat, hat er sich nach dem Gespräch der anderen Seite zugewandt, also der reformatorischen Seite, den Kontrahenten von Johann Eck, und ja, ist quasi übergetreten, ne, zu diesem, was wir heute das evangelische Bekenntnis nennen. Er hatte dann eine Reihe von Ämtern inne und es verschlug ihn unter anderem nach Würzburg, auch nach Wittenberg, nach Nürnberg und nach Königsberg. Nach Königsberg hat ihn Luther höchst selbst empfohlen, und zwar sozusagen in dem Moment, als sich der dort zuständige Landesfürst Albrecht von Preußen zur Reformation bekannte. Ja, und gerade für Königsberg spielt der Gramann eine bedeutende Rolle, auch jenseits seiner geistlichen Tätigkeit. Er hat den preußischen Herzog bei der Organisation des Schulwesens beraten und selbst eine Schule gegründet, aus der 1544 die Königsberger Universität hervorging. Er ist gestorben am 29. April 1541
und in Königsberg. Und ich habe gelesen, dass er seine Privatbibliothek der Stadt Königsberg vermacht hat und damit eigentlich den Grundstein gelegt hat für die spätere Stadtbibliothek Königsberg.
Übrigens ist der Graumann auch noch unter anderen Namen bekannt, manchmal auch als Johannes Graumann oder als Johannes Polyander.
Graumann hat einen Psalmtext genommen und nachgedichtet.
Und zwar den 103. Psalm. Es ist überliefert, dass das der Lieblingspsalm des Herzogs Albrecht von Preußen war und dass dieser den Graumann gebeten hat, daraus ein Lied zu machen. Und das hat er dann eben auch getan.
Spielt denn der 103. Psalm am 12. Sonntag nach Trinitatis überhaupt eine Rolle?
Nee, das ist das Interessante. Der Psalm 103 ist eigentlich der Wochenpsalm für den 3. Sonntag nach Trinitatis. Sein erster Vers, also der erste Vers des 103. Psalms, ist Wochenspruch für den 14. Sonntag nach Trinitatis. Und da ist als Wochenlied eine andere Vertonung des Psalms vorgesehen, Lobe den Herrn meine Seele, ne? Dieses moderne, schwungvolle Lied. Aber du merkst, der Psalm 103 kommt in der Trinitatiszeit mehrfach vor, ist ziemlich präsent, einmal als Wochenpsalm, als Wochenspruch und jetzt eben als Wochenlied am 12. Sonntag nach Trinitatis. Was ist das für ein Psalm? Psalm 103 ist ein Loblied, das einen weiten Bogen schlägt. Er beginnt aus der Perspektive eines einzelnen Menschen, der sich selber zum Lobpreis Gottes aufruft. Es geht ja so los, der Psalm: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Sündenvergebung, Heilung, Fröhlichkeit, Lebenskraft, das sind die Wohltaten Gottes. Und dann wird aus dem Lobpreis eines Einzelnen im Psalm der Lobpreis vieler. Also die Perspektive des Ich wird zugunsten einer größeren Menge Menschen verlassen. Da fallen dann Sätze wie diese: Gott handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Es wird also allgemeiner, ne? Es geht los mit der einzelnen Seele und dann sind es eben ganz, ganz viele. Und es endet, der Psalm endet mit einem großen Aufruf zum kollektiven Lobpreis, der von Menschen, Engeln und allen Werken Gottes kommen soll. Da heißt es: Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele.
Am Ende ist aber wieder der Einzelne genannt.
Genau, lobe den Herrn, meine Seele, ne? Da schließt sich quasi wieder die Klammer zum Anfang des Psalms. Finde ich doch, finde ich schön. Ist übrigens auch in unserem Wochenlied so. In Strophe 1 heißt es: Nun lob mein Seel den Herrn, so geht's los.
Und dann kommt uns in der zweiten Strophe schon.
Genau, wir uns, Strophe 2 und 3 zum Beispiel. Hier Strophe 2 geht ja so los: Er hat uns wissen lassen, sein herrlich Recht und sein Gericht. Und Strophe 4, da ist zwar am Anfang noch von der Gemeinde die Rede, aber es endet dann auch wieder mit Blick auf den Einzelnen.
Ich lese mal den Schluss der vierten Strophe vor. Ihr starken Engel waltet seins Lobs und dient zugleich dem großen Herrn zu ehren und treibt sein heiliges Wort. Mein Seel soll auch vermehren sein Lob an allem Ort.
Der 103. Psalm schlägt also einen weiten Bogen vom Ich zum Wir und dann sogar zu den Engeln. Auch die Themen sind weit. Es geht um Vergebung, um das väterliche Erbarmen Gottes, um Gottes Ewigkeit im Gegensatz zu unserer Sterblichkeit. Und diesem großen Bogen entspricht irgendwie auch die große Strophenform unseres Wochenliedes. Wir haben es ja schon angesprochen, das Lied hat lange, lange Strophen. Wenn man es jetzt mal erstmal vom Text her denkt, besteht eine Strophe aus 12 Zeilen. Und da meine ich jetzt nicht die Druckzeilen im Gesangbuch, sondern die Sinneinheiten. Wir wollen das mal illustrieren. Wir machen es mal vor. Zeile 1.
Nun lob mein Seel den Herrn.
Zeile 2.
Was in mir ist, den Namen sein.
Zeile 3.
Sein Wohltat tut er mehren.
Zeile 4.
Vergiss es nicht, o Herze mein.
Im Lied bilden diese vier ersten Zeilen den sogenannten Aufgesang.
Und bei mir haben sie vorhin den Stollen gebildet. dass diese Zeilen sind immer wieder synchron mit den Melodiebögen. Das ist genau dasselbe. Das sind die Waggons aus meinem Zug. Es sind 12 Waggons, die an die Lok angehangen sind.
Ja, also wir haben jetzt die ersten 4 Zeilen haben wir jetzt sozusagen vorgemacht. Jetzt kommen im Lied 8 weitere Zeilen. Mhm. Und ich habe gelesen, es war so, dass 8-zeilige Strophen zu Gramanns Zeiten eine gängige Strophenform waren. Und er hat eben diese 8-zeilige Form noch durch eine 4-zeilige ergänzt und so eine neue, umfangreiche Strophenform geschaffen. Mhm. Das ist wohl sein Verdienst sozusagen. Ja, also eine große neue Strophenform, die dem weiten Inhalt und Bogen des 103. Psalms entspricht.
Würdest du denn sagen, dass der Inhalt des Liedtextes nahe am Psalmtext bleibt?
Ja, vor allen Dingen, wenn man nicht die Luther-Übersetzung von 2017 neben das Lied legt, sondern die Luther-Übersetzung, die Gramann vor sich hatte. Ne? Natürlich gibt es auch einige Abweichungen und einige eigene Akzente, die Gramann setzt. Ich nenne dir nochmal 3, die ich besonders interessant finde.
Also Akzente von Gramann.
Genau, da wo er abweicht. Also als erstes möchte ich auf das allererste Wort des Liedes blicken, das heißt nun. Nun lob mein Seel den Herrn. Im Psalm steht kein Nun, also Gramann hat das eigenmächtig hinzu erfunden. Was passiert dadurch? Der Psalm wird gegenwärtig, er wird im Jetzt angesiedelt, er wird quasi aktualisiert, wenn du so willst.
Ja, das ist doch ein Trick, den viele Gesangbuchlieder nutzen. Ich erinnere an Nun kommt der Heiden Heiland, nun bitten wir den Heiligen Geist, nun ruhen alle Wälder.
Das ist ein einfaches Mittel, aber genial, sollten wir uns merken für unsere eigenen Texte, Martina. Mein zweiter Punkt. Im Psalmtext wird Mose erwähnt.
In Vers 7 heißt es, er, nämlich Gott, hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun.
Und der Gramann lässt den Mose jetzt weg und auch die Kinder Israels und setzt an deren Stelle die singende Gemeinde. In Strophe 2 hat Gramann gedichtet, er, nämlich wieder Gott, hat uns wissen lassen. Also nicht Mose, nicht die Kinder Israels, sondern uns. Wir haben ja so eine spirituelle Rollenübernahme vor uns und die ist gang und gäbe in der Christentumsgeschichte, auch wirklich in vielen Kirchenliedern. Und grundsätzlich finde ich das auch in Ordnung. So funktionieren Religionen nun mal, die auf Geschichten basieren. Ja, sie bieten in ihren Geschichten Rollen, Identitäten an, in die ich mich als Hörer oder Leserin oder als Gläubige einfinden kann. Also ich denke da immer dran, dass die afroamerikanischen Sklaven in Amerika sich mit dem Volk Israels identifiziert haben, ne? Mit der Sehnsucht oder auch der Geschichte von deren Befreiung. Oder ein anderes Beispiel, im Schulanfangsgottesdienst werden Kinder regelmäßig eingeladen, sich mit Abraham zu identifizieren, ne? Der sich in ein neues Land aufmacht, so wie sich die Kinder in die Schule aufmachen. Also das passiert quasi dauernd, dass wir die Identitäten oder die Personen aus den Geschichten nehmen und uns da hineinsetzen. Man muss eben nur aufpassen, dass diese Rollenübernahme keine Enteignung ist, ne? Dass man die ursprünglich jüdischen Adressaten der Geschichte nicht durch Christen ersetzt. Das ist ja auch in der Kirchengeschichte leider oft passiert. Da wurde an die Stelle der Synagoge die Kirche gesetzt oder anstelle des jüdischen erwählten Volks die Christen, und zwar ausschließlich. Und das geht dann eben nicht. Und mein dritter und letzter Punkt, am meisten spricht mich ja in diesem Lied die dritte Strophe an, und zwar die Zeilen, in denen es um die Vergänglichkeit des Menschen geht. Martina, magst du das mal vorlesen?
Gott weiß, wir sind nur Staub, ein bald verwelkt Geschlechter, ein Blum und fallend Laub. Der Wind nur drüber wehet, so ist es nimmer da, also der Mensch vergehet, sein End, das ist ihm nah.
Ich finde das sehr poetisch und sehr schön, wobei die Formulierung vom bald verwelkten Geschlechte nicht von Gramann stammt. Was von ihm stammt, also der hatte da ursprünglich was anderes geschrieben, aber was von ihm stammt, ist das Bild vom fallenden Laub. Mhm. Das kommt nicht im Psalm 103 vor, aber ich finde es ein total eindrückliches Bild für Vergänglichkeit.
Ne? Ja.
Wenn Herbst ist, ist einem die Vergänglichkeit einfach, die steht einem absolut vor Augen. Ja, das Lied hat ja 5 Strophen, die ersten 4 Strophen sind von dem Gramann, die 5. Strophe nicht. Sie taucht das erste Mal 1549 auf in einer Predigt des Königsberger Hofpredigers Johann Funken zum 103. Psalm.
Naja, da hat man noch einen Gloria Patri gebraucht.
Ja, genau, das ist so ein, hat die Gestalt, ne? Ja.
Katrin, du hast mich vorhin interessiert gemacht, was sind denn die geschichtsträchtigen Stunden, in denen dieses Lied gesungen wurde?
Also, Gustav Adolf von Schweden hat das Lied am 24. April 1632 beim ersten lutherischen Gottesdienst nach der Eroberung Augsburgs singen lassen. Und wenige Jahre später, am 25. Oktober 1648, stimmten, so habe ich gelesen, Bläser auf dem Moritzturm von Osnabrück das Lied an, als der Westfälische Friede verkündet wurde. Und die Menschen sangen mit. Die konnten das offenbar auswendig. Wie viele Kirchenlieder kannst du auswendig, Martina?
Also ich würde mal sagen, ich kann 5 Abendlieder komplett auswendig. Einige Kinderlieder, Kirchenlieder auch, 1., 2. Strophe, Kanons, Quatschlieder, aber so viele sind das auch wieder nicht. Und vor allem nicht so ein langes Lied wie unseres heute. Und du?
Also ich kann auch von einigen Liedern, ich sag mal, 2 bis 3 Strophen auswendig, ne? Also zum Beispiel von Großer Gott, wir loben dich oder auch von Wie soll ich dich empfangen. So richtig komplett auswendig kann ich, Der Mond ist aufgegangen, weil ich das mal, das habe ich mal sozusagen absichtsvoll gelernt, als meine Kinder klein waren und ich irgendwas Langes gebraucht habe, um es denen vorzusingen beim Einschlafen. Also es ist ja eigentlich ein sehr langes Lied, Der Mond ist aufgegangen, wir singen meistens nur 3, 4 Strophen, aber ich habe alle gelernt. Ich kann auch noch Meinem Gott gehört die Welt, Christ ist erstanden, das kannst du auch, vermute ich mal. Macht hoch die Tür, ja,
die
stille Nacht,
Weihnachtslieder, ne?
Oder Fröhliche, na klar. Weißt du, wie viele Sternlein stehen, kann ich auch.
Wie setzen wir unser Lied im Gottesdienst ein? Es braucht einige Zeit.
Also man könnte es quasi am 3. Sonntag nach Trinitatis, obwohl es da nicht Wochenlied ist, als Psalmlied einsetzen, ja. Ne? Und mit komplett, und die letzte Strophe wäre dann eben das Gloria Patri. Das müsste man dann nicht nochmal extra singen. Am 12. Sonntag nach Trinitatis finde ich es mit Blick auf das Proprium etwas sperrig. So, ich würde mich da tatsächlich für das 2. Wochenlied erwärmen. Wir haben Gottes Spuren festgestellt. Ja. Und unser Wochenlied lieber ein andermal singen. Martina, ich habe zum Schluss unserer Folge noch einen Fun Fact für dich. In dem Lied ist ja vom Adler die Rede, ne? Strophe 1. Da heißt es, von Gott hat dir dein Sünd vergeben und hält deine Schwachheit groß. Er rettet dein armes Leben, nimmt dich in seinen Schoß. Mit reichem Trost beschüttet, verjüngt dem Adler gleich. Das hat sich der Gramann ja nicht ausgedacht. In der Luther-Übersetzung des 103. Psalms steht, es war vom Adler die Rede. Im Hebräischen steht da das Wort Nesher. Und man geht heute davon aus, dass damit wahrscheinlich der Geier gemeint ist. Also der war im alten Orient etwas beliebter als bei uns heute. Verjüngt dem Geier gleich.
Oh, danke, Katrin.
Made your day.